Ja, das ist schwierig zusammenzufassen, weil ja dieses ganze Thema tatsächlich so komplex ist und im Vorfeld immer wieder auch kritisiert worden war, dass es sehr schwierig sein wird, das zu regeln, was die Verleger sich eigentlich wünschen. Nämlich eine Art Kontrolle über die Inhalte, die sie im Internet veröffentlichen. Und sie selber, die Verleger, haben immer wieder behauptet, nein, sie möchten einfach nur Geld verdienen. Sie möchten, dass sie den fairen Anteil von dem, was sie veröffentlichen, abbekommen. Aber es stellt sich jetzt raus, wenn man diesen Gesetzesentwurf sich anschaut, dass tatsächlich sowas wie ein Ausschließlichkeitsrecht gefordert wird in diesem Entwurf. Das heißt, es geht darum, dass die Verleger wirklich kontrollieren könnten, in dem Sinne, dass alle, die etwas veröffentlichen wollen, was dort schon mal veröffentlicht worden ist bei den Presseverlagen, um Erlaubnis fragen müssten, bevor sie das wieder veröffentlichen können. Also es haben sich eigentlich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt, die vorher ja so hin und her gewogen wurden in dieser monatelang inzwischen ja währenden Diskussion.
Was soll eigentlich ganz konkret hier unter Schutz gestellt werden? Geht es da um Überschriften? Geht es um inhaltliche Aussagen? Geht es oder wirklich um tatsächlich um jede Formulierung, die dann diesem Ausschließlichkeitsrecht unterliegt?
Die Befürchtung ist, dass tatsächlich einzelne Formulierungen unter Schutz gestellt werden könnten dadurch. Jemand, der einfach nur eine Überschrift, einen Vorspanntext oder auch einen gekürzten Vorspanntext übernimmt, der würde eben schon unter dieses Schutzrecht fallen und der müsste dann eben in dem Fall um Erlaubnis bitten und dann am Ende auch dafür bezahlen.
Der Hintergrund dieser gesamten Diskussion ist ja der, dass die wirtschaftliche Prognose für die Verlage aus eigener Sicht offenbar negativ ist. Dann soll es so sein, dass diese Schwierigkeiten, die die Verlage als Akteure im wirtschaftlichen Umfeld haben, durch das Leistungsschutzrecht gelöst werden soll. Kann das überhaupt gelöst werden durch Leistungsschutzrecht?
Also meiner Ansicht nach ist das eine ganz seltsame Vorstellung. Es ist auch deshalb seltsam, weil ja Christoph Käse, der beim Springer Verlag für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und der einer der treibenden Kräfte ist hinter dieser Forderung nach dem Leistungsschutzrecht, selber auf Diskussionen gesagt hat, ja, Sie müssen sich mal anschauen, was da an Erlösen herauszuholen wäre durch ein solches Leistungsschutzrecht. Das regelt natürlich nicht unser Geschäftsmodell, das löst unsere Probleme nicht. Und dann frage ich mich natürlich, warum ein Leistungsschutzrecht so weitgehend, wie es hier vorgeschlagen wird, mit den entsprechenden Konsequenzen für auch freie Meinungsäußerung und dergleichen, warum das dann gemacht werden soll, wenn die Akteure selber sagen, aber unsere wirklich grundlegenden Probleme löst das nicht. Hier in dem Entwurf ist dann die Rede davon oder in der Begründung besser gesagt, die Gewerkschaften dazu geschrieben haben, warum sie sich dem anschließen, dass da strukturelle Probleme vorliegen, die anders nicht geregelt und gelöst werden können, aber durchs Leistungsschutzrecht werden die mit Sicherheit nicht gelöst.
Das kann man ja auch so interpretieren, wenn die Zunft der Bäcker zukünftig Absatzprobleme mit Roggenbrötchen hat, könnte man vom Gesetzgeber fordern, doch bitte ein Recht zu installieren, was den Bäckern wirtschaftliche Perspektive garantiert.
Ja, also da muss ich dann selber sagen, die Analogie ist ein bisschen schwierig, weil es sich ja beim Journalismus eben schon um etwas anderes handelt. Also die Herstellung von Roggenbrötchen ist nun mal nicht verfassungsrechtlich geschützt, aber oder grundgesetzlich geschützt, aber die Herstellung von Presseerzeugnissen ist das eben schon. Und das heißt, es gibt einen Unterschied und auf den berufen sich dann die Verleger auch ständig. Nur, was behauptet wird, ist, dass hier der Journalismus geschützt werden soll. Und das ist einfach schlicht falsch. Es sollen die Geschäftsmodelle der Verlage geschützt werden. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Weiterhin ist dann auch von der bisherigen vergütungsfreien erwerbsmäßigen Nutzung von Presseinhalten die Rede. Das soll sich zukünftig ändern. Wie soll das aussehen?
Ja, gute Frage. Also wir wissen es nicht. Mit wir meine ich eben das iRights-Team. Till Kreuzer, unser Jurist, hat ja eine sehr lange Analyse und Einschätzung dazu geschrieben und es bleibt eben unklar. Also alles das, was vorher diskutiert worden ist. Wie kann das funktionieren, dass man tatsächlich diese Snippets, diese kleinen Teile von Nachrichten, die dann zum Beispiel in einer Suchmaschine auftauchen, dass man die schützt, ohne dass man die Zitierfreiheit einschränkt, ohne dass man einschränkt, dass eben Leute das nutzen können, wie sie das bisher nutzen. Das wird nicht klar aus diesem Entwurf.
Jetzt muss man sich ja auch mal die Genese dieses Entwurfs genauer ansehen. Also es sind die Verleger, die diesen Entwurf entwickelt haben und dann werden die Gewerkschaften Verdi und DJV, Deutscher Journalistenverband, um Konsultation quasi gebeten. Dann wird dieser Entwurf abgestimmt. Sie sind sich nicht in allen Punkten einig, aber doch in der Stoßrichtung einig. Ist das eigentlich ein übliches Verfahren, dass bevor die Ministerien Gesetze entwickeln, auf einmal die Lobbyverbände beauftragt werden, doch bitte mal einen Entwurf vorzulegen?
Also ich finde das bedenklich und verständlich. Das hört sich jetzt paradox an, aber es ist so, dass im Justizministerium meiner Einschätzung nach keine große Freude herrscht über dieses Leistungsschutzrecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, gejubelt haben, als im Koalitionsvertrag auf einmal drin stand, wir wollen ein Leistungsschutzrecht, denn die haben ja dieselben Fragen wie die unabhängigen Juristen, die das in der Vergangenheit kritisiert haben. Und dann finde ich es verständlich, wenn die sagen, naja, einigt euch erstmal untereinander. Und das ist dann so, dass dafür natürlich ein Gesetzesentwurf von den Verlegern vorgelegt werden musste. Und zudem mussten sich dann eben die Gewerkschaften äußern. Aber insgesamt ist es natürlich bedenklich, dass jetzt Interessenvertreter hier einen Gesetzesentwurf schreiben.
Welche Konsequenzen hätte denn dieser Entwurf, wenn er umgesetzt werden sollte, beispielsweise für Nachrichtenaggregatoren wie Google oder River oder eben für die Blogger, die vieles ja eben ganz unkommerziell publizieren und nutzen?
Ja, unsere Einschätzung ist eben, dass, ich hatte das schon mal kurz angedeutet, ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt würde. Und das bedeutet, im Gegensatz zu einer Vergütungspflicht, dass tatsächlich Erlaubnis eingeholt werden muss, um bestimmte Nutzungen vorzunehmen. Das heißt, Google, River, Microsoft, Bing, Yahoo müssten hingehen und müssten Verträge schließen und eben vorher um Erlaubnis fragen, was sie da machen dürfen mit diesen Teilen der Presseerzeugnisse, die da veröffentlicht worden sind. Und das ist natürlich eine Kontrollmöglichkeit der Verlage, die weit über das hinausgeht, was im Moment der Fall ist und die wir auch für völlig unangemessen halten.
Haben Sie eigentlich Verständnis dafür, dass die Verlage dieses Schutzrecht fordern? Und gibt es eine Notwendigkeit, dieses Schutzrecht umzusetzen in irgendeiner moderateren Form?
Ich tue mich da schwer. Ich habe für dieses Verfahren und dieses Vorgehen habe ich überhaupt kein Verständnis, weil ich denke, dass die Verlage auch sehr schlecht beraten sind, so vorzugehen. Das entspricht nicht der Welt, wie sie sich inzwischen darstellt, dieses Schutzrecht zu fordern, weil es einfach im Internet Auswirkungen haben würde, die keiner möchte. Sie müssten viel mehr darauf hinarbeiten, dass sie Geschäftsmodelle entwickeln, die dem adäquat sind. Und das tun sie nicht.
Wie sehen die aus?
Ja, wie sehen die aus? Das kann ich natürlich auch so aus der hohlen Hand nicht beantworten. Das ist immer die 100-Millionen-Dollar-Frage. Nur im Moment ist es ja so, dass die Verlage zum Beispiel ihre ganzen Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen. Und da sage ich, naja, aber wenn sie das doch freiwillig tun, dann können sie sich doch bitte schön nicht darüber beschweren, dass andere Leute auch auf diese Inhalte hinweisen. Noch dazu ist die Behauptung der Verlage, dass ein Unternehmen wie Google ja nichts selber beiträgt, sondern einfach nur mit fremden Federn sich schmückt und mit fremden Inhalten Geld verdient, die ist natürlich absurd. Also wer sich das vorstellt, wer jetzt meint, Google trägt keinen Nutzen bei zum ganzen Internet, der hat einfach überhaupt nicht verstanden, wie dieses System funktioniert. Und das ist schon auch etwas, was ich sehr bedenklich finde.